Ich würde ganz gerne zu Beginn direkt mit einer kleinen Umfrage starten. Wer von Ihnen ist heute schon mal zornig gewesen? Okay, ich glaube, da waren noch nicht ganz alle Leute wach. Ich erweitere die Frage mal. Wer war seit gestern schon mal zornig? Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wer war in der letzten Woche irgendwann mal zornig? Das waren wahrscheinlich so ziemlich alle, die hier in diesem Raum sind. Ich glaube, wir alle kennen Situationen, in denen wir zornig sind. Denken wir zum Beispiel mal ans Autofahren. Mir geht das oft so, dass ich mich über andere Leute aufrege. Die fahren zu schnell, die fahren zu langsam, die haben nicht geblinkt beim Abbiegen, was auch immer. Und da ist es gut, dass ich meistens im Auto allein unterwegs bin und dass andere Leute mich nicht hören können. Ich versuche mir das im Moment abzugewöhnen. Ich möchte eigentlich ganz entspannt Auto fahren und sagen, ist doch egal, ob ich eine halbe Minute später oder früher ankomme, aber ich möchte eigentlich entspannt sein und mich nicht über andere Leute aufregen. Das klappt nicht immer, besonders wenn ich unter Zeitdruck stehe, dann klappt das noch nicht so ganz. Und ich glaube, das kommt vielen von Ihnen bekannt vor, solche Situationen. Manchmal ist es auch so, dass es einfach bestimmte Leute gibt, die mich zornig machen. Da muss es gar keinen ganz konkreten Anlass geben, aber ich sehe die Person und innerlich merke ich, da passiert was bei mir. Da gibt es irgendeine Vorgeschichte, ich kann da nichts gegen tun, dieses Gefühl kommt. Ein anderes Beispiel. Liebe Eltern, wie oft kommt es vor, dass ihr auf eure Kinder zornig werdet? Zum Beispiel, weil sie noch nicht ihr Zimmer aufgeräumt haben, weil vielleicht irgendwelche Schuhe im Flur rumliegen, weil der Müll noch nicht runtergebracht worden ist. Kommt euch das bekannt vor? Einzeln betrachtet sind das doch Situationen, die eigentlich kein großes Problem sind. Aber mit unseren Vorerfahrungen machen wir das ganz schnell zum Problem und werden zornig. Und umgekehrt muss ich mal die Frage an die Jugendlichen stellen. Kennt ihr Situationen, wo ihr über eure Eltern zornig werdet? Zum Beispiel, wenn sie nachfragen, ob ihr eure Hausaufgaben gemacht habt, dass ihr nur eine bestimmte Zeit pro Tag an den Computer dürft. Oder das Nachfragen, was habt ihr gemacht, mit wem wart ihr unterwegs und wo wart ihr? Kommt euch bekannt vor, oder? Ich kenne das auch aus meiner Jugendzeit noch. Und manchmal reagiert man in solchen Momenten ziemlich genervt und ziemlich zornig. Und das ist heute auch das Thema der Predigt. Zorn. Es ist ja eindeutig, dass da jetzt Zorn steht. Ich glaube, wir kennen alle Situationen, wo wir zornig werden. Und wir müssen uns die Frage stellen, was Zorn eigentlich ist. Aristoteles hat gesagt, dass Zorn eines von 11 Grundgefühlen des Menschen ist. Paul Ekman, ein amerikanischer Psychologe, sagt, Zorn ist eine von 7 Basisemotionen des Menschen. Und laut Wikipedia ist Zorn ein elementarer Zustand starker emotionaler Erregung mit unterschiedlich aggressiver Tendenz, der zum Teil mit vegetativen Begleiterscheinungen verknüpft ist. Sein Gegenstück ist die Sanftmut. Das ist das, was Wikipedia dazu sagt. Und ich glaube, das sind schon sehr gute Hinweise und Definitionen für uns, aber letztlich ist entscheidend, ob die Bibel, ob Gott was zu diesem Thema sagt und vor allem, was Gott zu diesem Thema sagt. Und um die Frage direkt zu beantworten, ja, Gott sagt eine ganze Menge zum Thema Zorn. An ungefähr 360 Stellen in der Bibel kommt Zorn vor. Dabei sind es Stellen, wo ähnliche Worte verwendet sind, noch nicht mitgezählt. Gott sagt in der Bibel auf der einen Seite, was an Zorn schlecht ist. Er sagt uns aber auch, was an Zorn gut ist. Er sagt uns, wie wir damit umgehen sollen. Und er sagt uns, wie wir uns verändern können. Und zunächst mal möchte ich gerne einige Beispiele von Personen aus der Bibel nennen, die zornig waren und teilweise auch, wie diese Menschen mit dem Zorn umgegangen sind. Das als erstes Kain. Kain war auf seinen Bruder Abel ziemlich sauer. Und zwar, weil er meinte, dass Gott ihn nämlich benachteiligt hatte. Und seine Reaktion war, ich bringe meinen Bruder um. Ich sage noch nicht, dass das jetzt der richtige Umgang ist, mit Zorn umzugehen. Aber das sind Situationen, wie Menschen in der Bibel mit Zorn umgegangen sind. Als nächstes Jakob. Jakob wollte gerne die Rahel heiraten und hat von seinem baldigen Schwiegervater Laban gesagt bekommen, du musst jetzt erstmal 7 Jahre für mich arbeiten, dann kriegst du deine Frau. Nach 7 Jahren durfte er endlich heiraten und als er dann den Schleier der Braut öffnete, sah er, dass er die falsche bekommen hat, nämlich die Lea. Und dann hat er die Rahel noch bekommen, nachdem er weitere 7 Jahre gearbeitet hat. Also er hat sie sofort bekommen, aber er musste noch mal 7 Jahre für Laban arbeiten. Und dann gibt es eine Situation, wo Laban dem Jakob vorwirft, Jakob, du hütest ja meine Schafe, aber du betrügst dabei. Und in dieser Situation ist Jakob sehr zornig geworden. Und seine Lösung war, er ist zu seinem Schwiegervater hingegangen und hat mit ihm gesprochen. Er hat die Situation geklärt. Der Pharao in Ägypten war zornig über seinen Mundschenk und über seinen Bäcker, die Fehler gemacht haben, und er hat sie beide ins Gefängnis werfen lassen. Gott selber wird über Mose zornig, als Gott ihn beauftragen möchte, dass er das Volk Israel aus Ägypten befreien soll. Und Mose anfängt zu diskutieren. Das kann ich nicht und ich bin nicht der richtige Mann. Da wird Gott selber zornig auf Mose. Und Gottes Lösung ist, er schickt ihm eine Hilfe. Er schickt seinen Bruder Aaron, der ihm hilft. Mose selber wird später zornig, weil das Volk Israel in der Wüste Gott nicht gehorcht. Gott hat gesagt, ich werde euch versorgen mit Manna, mit dem Brot. Aber ihr sollt jeden Tag nur so viel sammeln, dass es für diesen Tag reicht. Ihr sollt euch keine Vorräte anlegen. Ihr sollt Gott vertrauen, dass Gott euch das jeden Tag wieder schenkt. Und es gab einige Menschen, die Gott nicht vertrauen wollten und die so viel gesammelt haben, dass es für mehr als einen Tag reichte. Das Essen ist schlecht geworden und darüber ist Mose zornig geworden, dass Menschen Gott nicht gehorcht haben. Bileam wurde auf seine Eselin zornig, als er das Volk Israel verfluchen sollte. Der ist gekauft worden, damit dem Volk Israel etwas Schlechtes passiert. Er macht sich auf den Weg mit seiner Eselin, und als plötzlich ein Engel Gottes vor der Eselin steht, den Bileam nicht sehen kann, weicht der Esel zur Seite aus und drängt Bileam an eine Mauer. Und daraufhin wird Bileam so zornig, dass er seine Eselin schlägt. David, der König David, wird zornig über einen Mann, der in einer Geschichte einem Mann das letzte Schaf wegnimmt. Das ist die Geschichte, wo David gesagt wird, du hast gerade Ehebruch begangen und du hast jemandem seine Frau weggenommen. Und David ist so zornig darüber, dass er ein Urteil spricht, dass dieser Mann sterben müsste. Also David spricht sich selber ein Urteil. Der König Herodes zur Zeit von Jesus, der wird zornig, weil er Angst hat um seine Macht. Es ist gesagt, es kommt ein neuer König und deswegen lässt er alle Kinder bis zu 2 Jahren töten. Ihr merkt, der Zorn oder das Thema Zorn zieht sich durch die komplette Bibel durch. Selbst Jesus war in einigen Situationen zornig. Einmal wirft er im Tempel in Jerusalem die Verkäufer aus dem Tempel hinaus. Er wirft Tische um und also ich stelle mir vor, da sind Tiere und Geld und alles wild, fliegt wild durcheinander und die Tiere laufen rum. Und ich glaube nicht, dass das einfach nur ein paar Sachen auf dem Boden lagen. Das war richtig Chaos im Tempel. Und Jesus war zornig darüber, weil Menschen Gottes Haus als Marktplatz missbraucht haben. Bei der Auferweckung des Lazarus steht sogar explizit, dass Jesus zornig war. Und Jesus war zornig darüber, dass Menschen seiner Verkündigung und seinen Wundern nicht geglaubt haben. Für mich ist das irgendwie so eine Eigenschaft bei Jesus, die passt gar nicht ins Bild. Jesus und Zorn, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Zorn ist bei uns immer was Negatives. Zorn wird immer als etwas Schlechtes dargestellt. Und bei Jesus und Zorn, das passt doch nicht. Es gibt auch eine andere Stelle, wo gesagt wird, dass Jesus ohne Sünde war. Das passt nicht zusammen, dass Jesus zornig war und ohne Sünde war. Zumindest in unserem Denken nicht. Aber ich glaube, der Zorn als solches ist überhaupt nicht das Problem. Es gibt Situationen, in denen es wirklich angebracht ist, dass man zornig wird. Zum Beispiel nehmen wir das Thema, wenn der Dr. Kauder hier hinkommt, Christenverfolgung. Darüber kann man zu Recht zornig werden, wenn Menschen ihren Glauben nicht ausleben dürfen, wenn Menschen für ihren Glauben verfolgt werden. Es gibt Situationen, in denen Zorn angebracht ist und in denen Zorn sogar hilfreich ist. Allerdings ist wichtig, wie wir mit unserem Zorn umgehen. Also es kommt nicht so sehr auf den Zorn an, sondern auf das, was wir daraus machen. Wenn du als Kind heute oder vielleicht auch früher, wenn du jetzt schon älter bist, auf deine Eltern zornig bist, gehst du dann in dein Zimmer, lässt dich den ganzen Tag nicht mehr blicken, strafst deine Eltern mit Verachtung. Im Epheserbrief sagt Gott uns durch Paulus, wie wir mit Zorn umgehen sollen. Er sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Nach dieser Stelle gibt es also Situationen, in denen Zorn gerechtfertigt ist. Wenn wir ungerecht behandelt werden, dann ist Zorn gerechtfertigt. Aber, so heißt es hier, wir sollen aufpassen, dass unser Zorn nicht zur Sünde wird. Jakobus erklärt das später in seinem Brief so, dass unsere negativen Eigenschaften eigentlich ein Prozess sind, an dem wir an verschiedenen Stellen einschreiten können und wir treffen dabei selber Entscheidungen. Wenn wir zornig werden, treffen wir Entscheidungen. Die sind oft unbewusst oder eintrainiert im Laufe des Lebens, aber wir entscheiden selber, ob wir diesen Weg des Zorns weitergehen oder ob wir irgendwann sagen, stopp, ich will jetzt gar nicht zornig werden oder zumindest will ich den Zorn nicht an anderen Menschen auslassen. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 14 bis 15, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also es ist ein Prozess, wie wir mit Zorn umgehen. Wir können an verschiedenen Stellen sagen, ja, ich möchte so weitermachen oder nein, ich möchte nicht so weitermachen, ich möchte dort aussteigen. Das ist der erste wichtige Punkt. Wir können Zorn so handhaben, dass er nicht zur Sünde wird, dass es nicht ein Problem zwischen Gott und uns wird. Und der zweite wichtige Punkt in dieser Stelle ist, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Oder anders gesagt, wenn ihr zornig auf jemanden seid, dann klärt das am gleichen Tag. Lasst nicht zu, dass diese Gedanken, diese negativen Gedanken, Zorn, sich bei euch im Kopf einnisten, denn je länger die im Kopf drin sind, desto schwieriger wird es, dass die Gedanken aus dem Kopf wieder rauskommen. Und das gilt für alle Beziehungen. Eltern, Kinder, Ehepartner, einfach gute Freunde. Es ist wichtig, dass wir Probleme schnell klären und dass wir uns gegenseitig vergeben können. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, den ersten Schritt auf den anderen zuzugehen. Das ist sicherlich nicht einfach, weil das manchmal auch ganz schön an unserem Ego kratzen kann, wenn wir sagen, ich habe Zorn auf jemanden, ich möchte zu jemandem gehen oder ich merke, dass jemand anders zornig auf mich ist und ich möchte das klären. Aber wenn wir diesen ersten Schritt nicht gehen, dann riskieren wir damit Beziehungen und Freundschaften zu anderen Menschen. Und für die Gemeinde betrachtet kann das auch heißen, dass wir in einer Lähmung drin sind, dass plötzlich nichts mehr funktioniert, weil durch Zorn eine Feindschaft entsteht, die ein gemeinsames Arbeiten am Reich Gottes unmöglich macht. Aber ich glaube, es ist für unsere ganz alltäglichen Beziehungen und für das Reich Gottes sehr wichtig, dass wir keinen Zorn aufeinander haben. Und manchmal kann man das sogar sehen. Man kommt in einen Raum und ohne dass Leute geredet haben, sieht man, da sind zwei Leute, die nicht miteinander gut klarkommen, die zornig aufeinander sind. Das merkt man am Verhalten. Die Körpersprache verrät da manchmal so viel, da braucht man gar nicht erst was sagen. Wenn man da mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht man, wo Zorn vorhanden ist. Das ist bisher ja relativ theoretisch. Aber ich glaube, dass Gott immer direkt in unseren Alltag hineinsprechen will. Und deswegen bringt Paulus ein paar Verse später noch eine Erklärung. Die heißt, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und es gibt Situationen, in denen sich Eltern falsch verhalten und so ihre Kinder berechtigterweise zornig werden. Ich glaube, dass Eltern hier lernen müssen, dass sie ihrer Verantwortung der Erziehung in einem guten und Gott wohlgefälligen Stil nachkommen. Und liebe Jugendliche, habt ein bisschen Nachsicht mit euren Eltern. Auch sie sind in Gottes Schule, auch sie sind nicht perfekt. Und ich glaube, das hört sich für Jugendliche endlich mal gut an. Ne? Da steht eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Leider gibt es dabei noch einen kleinen Haken und der steht in den Versen vorher. Der heißt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Und nun ist es, glaube ich, leicht zu sagen, dass der andere ja bestimmte Dinge tun muss, damit das Leben so funktioniert, wie Gott sich das vorstellt. Aber Gott spricht Menschen immer persönlich an. Es geht nicht darum, dass du als Kind einforderst, Mama, Papa, hier in der Bibel steht, Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und es geht nicht darum, dass du als Eltern einforderst und sagst, liebes Kind, da steht, du sollst deine Eltern ehren, sondern es geht darum, dass du als Kind deine Eltern ehrst und dass du als Elternteil deine Kinder nicht zum Zorn reizt. Es geht nicht darum, dass du als Elternteil sagst, liebes Kind, ich fordere das von dir ein, dass du mich ehrst. Wenn du mich ehrst, dann werde ich mich auch so verhalten, dass ich dich nicht zum Zorn reizen muss. Und auch wenn das Kind gerade in einer Phase steckt, wo es euch überhaupt keine Ehre entgegenbringt, darauf kommt es Gott nicht an. Gott kommt es auf euer Verhalten als Eltern an. Und umgekehrt, Gott kommt es auf euer Verhalten als Kinder und als Jugendliche an. Er sagt nie, achte darauf, was die anderen Leute falsch machen. Gott sagt immer, achte auf dich, achte auf dein Leben. Achte nicht auf deine Eltern, achte nicht auf deine Kinder, achte auf dich, auf dein Leben und auf dein Verhalten. Wie reagiert ihr, wenn ihr zornig werdet? Es gibt Menschen, die ganz unterschiedlich reagieren. Der eine frisst alles in sich hinein, redet kein Wort mehr mit anderen. Ein anderer fängt an, andere Leute zu beschimpfen oder andere Leute zu ignorieren. Aber Gott fordert uns auf, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Und da ist es wichtig, dass wir anfangen, an unserem eigenen Verhalten zu arbeiten. Und es gibt ja Zorn, der gerechtfertigt ist. Und manchmal wissen wir auch genau die Stelle, wie wir andere Leute reizen können. Mal ganz ehrlich, alle Leute, die Geschwister haben, entweder jetzt noch als kleine Kinder, große Kinder oder auch früher, ja, als ihr noch Kinder wart, ihr kanntet doch genau den Punkt, diesen Knopf, den ihr drücken musstet, damit euer Geschwisterkind ausrastet. Ihr wusstet ganz genau, das muss ich tun und dann ist mein Bruder oder meine Schwester sauer auf mich. Man kennt sich so gut, dass man das sogar bewusst steuern kann, wenn man möchte. Aber genau das ist es, was Gott nicht von uns möchte. Gott möchte, dass wir mit allen Menschen in Frieden leben, auch mit den Geschwistern, auch mit den Eltern, auch mit den Kindern. Wenn Aristoteles und Ekman sagen, dass Zorn ein wesentliches Gefühl des Menschen ist, dann können wir ihnen, glaube ich, aus vollstem Herzen zustimmen und sagen, ja, Zorn kommt in meinem Alltag immer wieder vor. Es gibt Situationen, es ist ein Gefühl, das in bestimmten Situationen einfach immer wieder hochkommt. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, dass auch Jesus zornig war, allerdings ohne dabei zu sündigen. Was können wir also tun, um hier Jesus ähnlicher zu werden? Viele Jugendliche tragen ein Armband, auf dem die vier Buchstaben draufstehen, WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und genau das ist die Frage, der wir uns stellen müssen. Wie geht Jesus eigentlich mit Zorn um? Tatsächlich gibt es in der Bibel nur wenige Situationen, wo von Jesus berichtet wird, dass er zornig war, denn sein Wesen war ein ganz anderes. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, das ist leider auf der Folie falsch, Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus hat also zwei wesentliche Eigenschaften. Das eine ist, er ist sanftmütig und das zweite, er ist von Herzen demütig. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir von Jesus immer mehr lernen sollen und immer mehr lernen können, damit unser Zorn eben nicht zur Sünde wird. Dazu gibt es, glaube ich, auch zwei Dinge, die wir tun können und tun sollten, damit unser Zorn nicht zur Sünde führt. Das erste ist, fang an zu beten. Fang an zu beten, dass Gott dich verändert. Du weißt genau, in welchen Situationen du zornig wirst und wie es dazu kommt. Bring diese Situation im Gebet vor Gott und bitte ihn, dass Gott in dir wirkt, dass er dir diesen Zorn wegnimmt, wenn er unberechtigt ist. Und das Zweite, was, glaube ich, wichtig ist in diesem Prozess, werde dir selber bewusst, wie Zorn bei dir entsteht und wann Zorn bei dir entsteht. Und dann beobachte, wie du in welchen Situationen reagierst. Versuche, dir in so einer Situation selber ein Stoppschild zu setzen und sagen, ich bin zwar zornig, aber ich möchte diesen Zorn nicht an anderen Leuten auslassen. Vielleicht brauchst du einen Freund, den du bittest, dir in bestimmten Situationen so ein Handzeichen zu geben, das nur ihr beide kennt, wo du weißt, du merkst, oder dein Freund merkt, du steigerst dich in einen Zornprozess hinein und dass ein Freund irgendwie so ein Handzeichen macht, sich an der Nase kratzt oder was auch immer und du merkst, oh, der will mir gerade was sagen. Er merkt, dass ich in diesen Zornprozess hineinkomme und manchmal ist das sehr hilfreich, einen Freund zu bitten, dieses Stoppschild für einen selber zu setzen. Nun könnten wir ja sagen, dass Zorn keine ganz so schlimme Eigenschaft ist. Okay, hier und da gibt es manchmal Probleme, aber so richtig was Tragisches ist es doch nicht. Schließlich ist Zorn laut der antiken und laut der modernen Forschung ja auch ein wesentliches und ein wichtiges Element des Menschen. Doch ein Blick in die Bibel verrät uns hier etwas ganz anderes. Jesus erklärt den Menschen in der Bergpredigt, wie das Gesetz Gottes zu verstehen ist. Und dabei geht er auch auf Zorn ein. In Matthäus 5, Vers 21 bis 22 sagt er, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nützt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Jesus sagt uns hier im Prinzip, dass wir zu Mördern werden, wenn wir zornig auf andere sind. Und das ist ein ziemlich krasses Urteil, finde ich. Aber es zeigt uns letztendlich, wie wir wirklich vor Gott dastehen. Jesus spricht davon, dass sich alle Menschen eines Tages vor Gottes Gericht verantworten müssen. Und dieser Tag des Gerichts wird in der Bibel auch Tag des Zorns Gottes genannt. Und die Bibel redet da sehr eindringlich von, dass dieser Tag des Zorns Gottes kommt. Der Tag, an dem Gott ein Gericht über alle Menschen dieser Welt halten wird. In Römer 1, Vers 18 steht dazu, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Römer 2, Vers 5 bis 8, du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Und in Römer 5, die Verse 8 und 9, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Ich finde, das sind sehr eindringliche und sehr warnende Worte, die Gott uns hier in der Bibel gibt, aber gleichzeitig auch mit dem Ausweg, dass er uns in Jesus Christus vergeben möchte. Nun gibt es hier einige Menschen auf der Erde, die sagen, dass es Gott nicht gibt und dass es folglich auch keinen Gerichtstag geben kann. Im Jahr 2010 machten Atheisten mit einer Aktion auf sich aufmerksam. Sie fuhren mit einem Bus durch Deutschland, auf dem der folgende Satz zu lesen war. Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Es ist eine gute Werbung, oder? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird der Airbag im neuen Auto bei einem Unfall auslösen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit enthält die Babynahrung keine giftigen Stoffe. Sowas wird man doch nicht kaufen. Ganz ehrlich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Bei solchen Sachen möchte ich wissen, ob das funktioniert oder nicht. Und Christen sind diesem Bus mit einem anderen Bus hinterhergefahren. Und auf diesem Bus von den Christen stand dann drauf, und wenn es ihn doch gibt? In dem Buch Gott im Fadenkreuz, in dem sich John Lennox mit dem neuen Atheismus auseinandersetzt, zitiert der Autor den polnischen Literatur-Nobelpreisträger Czesław Miłosz. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das wahre Opium des Volkes ist der Glaube, dass nach dem Tod nichts kommt. Der große Trost zu meinen, dass wir für unseren Betrug, unsere Gier, Feigheit, Morde nicht verurteilt werden. Aber Gott ist hier sehr klar. Es wird einen Tag seines Zorns geben, an dem jeder Mensch für seine Taten vor Gott gerichtet wird. Lasst euch nicht von Kampagnen täuschen, dass es Gott nicht gibt. Überlegt euch vielmehr, wie kann ich selber vor diesem Gott bestehen? Aber auch hier ist die Bibel, Gott sei Dank, sehr klar und sehr eindrücklich. Jesus Christus kam auf diese Erde, er wurde Mensch, um stellvertretend unsere Schuld auf sich zu nehmen. Er starb am Kreuz und nur durch ihn ist Schuldvergebung möglich. Wenn du an Jesus als Herrn und Erlöser glaubst, dann kannst du dem Tag des Zorns Gottes, dem Tag des Gerichts, ganz entspannt entgegentreten. Aber nur dann. In 1. Johannes 1, Vers 9 bis 2, Kapitel 2, Vers 2 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ich möchte nun noch einmal zurückkommen zu der Umfrage, die ich ganz am Anfang gemacht habe. Wer war schon mal zornig? Dabei haben sich etliche Leute gemeldet. Und wenn wir Jesus jetzt beim Wort nehmen, dann stehen wir plötzlich vor Gott ziemlich schlecht da. Denn Zorn, der zur Sünde führt, ist dann keine Kleinigkeit mehr, kein kleiner Makel in meiner Persönlichkeit, kein Kavaliersdelikt, sondern Mord. Ich glaube, wir können Menschen auch töten, ohne sie buchstäblich umzubringen. Es gibt ja in Deutschland die Redensart, der ist für mich gestorben. Das heißt, ich möchte mit jemandem nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, faktisch haben wir ihn zumindest aus unserem Leben heraus verbannt, haben ihn getötet. Laut der Wikipedia-Definition ist das Gegenteil von Zorn die Sanftmut. Jesus selbst sagt über sich, dass er von Herzen demütig und sanftmütig ist. Und das sollte unser Ziel sein. Wir sollten nicht nur so handeln wie Jesus, sondern wir sollen immer mehr so werden, wie Jesus ist. Es geht letztendlich um eine Veränderung unseres Wesens, nicht nur um eine Veränderung unseres Verhaltens. Im Kolosserbrief fordert Gott uns noch einmal auf, wie wir leben sollen. Kolosser 3, die Verse 8 bis 10. Nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und die Verse 12 bis 13. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache in unserem Glauben. Es geht nicht nur darum, dass wir uns darum bemühen, anders zu leben, sondern es geht darum, dass wir uns in unserem Innersten von Gott verändern lassen, dass wir ein verändertes Wesen haben, dass wir uns nicht nur anders verhalten, sondern dass dieses Wesen letztendlich immer mehr Gott widerspiegelt und wir immer mehr werden wie Gott, dass durch unser Leben andere Menschen Gott sehen können. Es geht darum, wie bei dreckiger Kleidung, diese Kleidung auszuziehen, das Alte abzulegen und etwas Neues anzuziehen. Lasst euch von Gott verändern, indem ihr euch von Jesus prägen lasst. Wenn ihr zornig seid, und es gibt Situationen, in denen Zorn wirklich gerechtfertigt ist, dann achtet darauf, dass der Zorn nicht Beziehungen zu anderen Menschen oder die Beziehung zu Gott kaputt macht. Das ist nicht einfach, das weiß ich, aber ich glaube, das ist das, wozu Gott uns herausfordert. Lasst euch von Gott verändern. Seid dazu bereit und geht diese ersten Schritte. Ich würde jetzt ganz gerne eine kurze Zeit der Stille haben, dass jeder noch mal kurz über das Gesagte aus der Predigt nachdenken kann. Und danach werde ich dann noch beten und den Segen sprechen. Vater im Himmel, du kennst jeden Einzelnen von uns ganz genau. Du weißt, wo wir bei dem Thema Zorn angesprochen sind. Du weißt, wo es Situationen gibt, wo wir zu Recht zornig sind. Aber du kennst auch die Situationen, die wir am liebsten verstecken möchten, wo wir wissen, das ist jetzt gar nicht gerechtfertigt, wie ich mich jetzt gerade verhalte. Vater, danke, dass du uns so liebst, wie wir sind, dass es dir nicht auf irgendwelche Leistungen ankommt oder auf irgendwelche Dinge, die ich erworben habe, wie beim Punchinello zum Beispiel, sondern dass du uns so liebst, wie wir sind. Mit allen Macken, die wir haben, mit allen Schwächen, die wir haben. Und Vater, ich möchte dir danken, dass du uns immer wieder Korrektur gibst, dass du uns immer wieder sagst, wie du dir das Leben eigentlich vorstellst. Nicht, weil du unser Leben reglementieren möchtest, sondern weil du möchtest, dass wir ein gutes und erfülltes Leben haben. Weil du weißt, dass wir glücklich sind und glücklich leben, wenn wir nach deinen Lebensregeln uns verhalten und uns immer mehr so werden, wie du bist. Wenn wir versuchen, dich in unser Leben hineinzunehmen, uns von dir verändern zu lassen. Vater, darum möchte ich bitten, dass du Situationen, die uns wirklich schwerfallen, den Zorn für uns zu behalten oder nicht an anderen Leuten auszulassen, dass du uns da veränderst. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, dass wir das immer mehr lernen und Menschen in uns dich sehen können, weil wir uns so verhalten, wie du es möchtest und weil wir uns so verhalten, wie du bist. Vater im Himmel, ich möchte dich jetzt bitten für die kommende Woche. Du weißt, wo jeder von uns hingeht. Du weißt, ob wir ja eine schöne Woche vor uns haben. Leute, die in Urlaub fahren, die vielleicht sich einfach darauf freuen, endlich rauszukommen, etwas anderes zu erleben. Oder ob wir im Alltag sind mit unseren alltäglichen Problemen oder vielleicht auch Situationen haben, die gerade wirklich große Probleme und große Sorgen für uns bedeuten. Vater, ich möchte dir danken, dass du in jeder Situation mit uns bist, dass du in jeder Situation da bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir das auch in der nächsten Woche spüren dürfen, dass wir dich erleben dürfen in unserem Alltag. Und dass wir auch spüren dürfen, wie du uns veränderst, wie du uns veränderst, wenn wir zornig werden. Und dass wir in den nächsten Tagen und Wochen wirklich dort Fortschritte erleben dürfen, dass du unser Leben veränderst. Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns in der kommenden Woche bewahrst, dass du uns segnest. Danke, dass wir mit dir zusammen in diese Woche gehen dürfen und dass du uns in deiner Hand hältst. Das ist gut zu wissen, das tut einfach gut, ja, zu wissen, dass jede Situation in deiner Hand liegt und dass wir damit zu dir kommen dürfen. Amen.